Dieser Podcast wird präsentiert von Radikant. Banking mit Win-Win.
NZZ Akzent.
إخواني بشركم بدأ دخول إلى حلب المدينة. ذلك فضل الله عز وجل.
Das ist ein Video von Ende November. Da sieht man drei Männer an einem Pult, arabische Schrift im Hintergrund. Alle Männer tragen so militärisch aussehende Kleidung und der Mann in der Mitte spricht in einen Telefonhörer und sagt auf Arabisch, er habe gute News zu verkünden. Sie hätten angefangen, nach Aleppo einzumarschieren. Es geht um die Eroberung der syrischen Stadt Aleppo vor ein paar Tagen. Jonas, wer ist jetzt dieser Mann?
Das ist Mohammed al-Julani. Er ist der Chef der islamistischen Rebellenmiliz Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS. Das bedeutet die Befreiungsorganisation der Levante, also von Syrien. Mhm. Und hier in diesem Video spricht er durchs Telefon zu seinen Kämpfern und sagt, sie würden als Befreier in Aleppo einmarschieren und dort die Unterdrückung des Assad-Regimes beseitigen.
Mhm. Und das ist ihm ja dann tatsächlich auch gelungen, nach Aleppo einzumarschieren.
Ja, und das in überraschend kurzer Zeit. Also schon am 30. November ist Aleppo gefallen. HTS hat dort die Kontrolle übernommen. Und al-Julani kann zufrieden sein. Er hat geschafft, innerhalb von wenigen Tagen so große Gebietsverschiebungen zu erreichen, wie das schon seit Jahren nicht mehr in Syrien der Fall war. Und damit bringt er natürlich auch das Regime von Diktator Bashar al-Assad in Bedrängnis.
In Syrien hat eine islamistische Miliz überraschend eine Offensive gegen das Assad-Regime begonnen. Was ihr Anführer genau erreichen will, sagt Auslandredaktor Jonas Ruth. Ich bin Antonia Moser. Jonas, irgendwie kam das ziemlich überraschend, diese News aus Syrien. Also wir haben viel gehört von Gaza, Libanon in den letzten Wochen und Monaten, aber Syrien irgendwie nicht mehr.
Ja, in Syrien war es vermeintlich ruhig. Also wirklich ruhig war es nie in Syrien, weil diese ganzen Konflikte, Spannungen, diese ganzen Milizen, die sich bekämpft haben, die waren nie weg und die haben sich auch weiterhin bekämpft. Aber das war einfach wirklich so unter dem Radar der Weltöffentlichkeit. Da haben viele, inklusive ich, einfach nicht mehr so wirklich drauf geschaut. Darum kam es umso überraschender, dass jetzt diese Offensive gestartet ist und so viel Erfolg hatte auch. Weil man ist eigentlich davon ausgegangen, diese Konfliktlinien sind weitgehend eingefroren und Bashar al-Assad hat das unter seiner Kontrolle mehr oder weniger.
Und jetzt kommt aber dieser Mohammed al-Julani. Was ist das für einer? Also mir war dieser Name jetzt nicht geläufig.
Wahrscheinlich kennen die wenigsten diesen Mann. Der ist jetzt nicht irgendwie ein weltbekannter Islamist oder Dschihadist, aber er hat eigentlich eine typische Dschihadistenkarriere zurückgelegt. Er stammt ursprünglich aus Syrien, seine Eltern sind von da, also al-Julani ist vom Golan, von den israelisch besetzten Golanhöhen. Geboren ist er aber in Saudi-Arabien und kam dann in den 80er Jahren zurück nach Syrien. Was er da genau gemacht hat, weiß man nicht so genau, aber seine Karriere als Dschihadist beginnt eigentlich 2003. Er schließt sich da der Terrororganisation Al-Qaida an und geht in den Irak, um dort gegen die amerikanischen Besatzungstruppen zu kämpfen. Und das Ziel von al-Julani und natürlich auch der Al-Qaida ist es, gegen diese Truppen der USA zu kämpfen, diese aus dem Land zu werfen, aber natürlich auch ein islamistisches Regime in Irak aufzuziehen.
Was hat al-Julani im Irakkrieg denn genau gemacht?
Das weiß man nicht so genau, aber es ist eigentlich davon auszugehen, dass er sich in diesen Jahren in der Hierarchie von Al-Qaida hochgearbeitet hat. Zwischenzeitlich saß er wohl in mehreren amerikanischen Militärgefängnissen wegen seines Kampfs gegen die USA. Es hat aber die Ideologie oder die Ziele von al-Julani nicht maßgeblich zurückgesetzt, sondern ihn wahrscheinlich nur noch bestärkt. Er taucht dann nämlich 2011 wieder in Syrien auf.
Und was macht er da? Also weiter kämpfen?
Also in Syrien ist inzwischen die Revolution ausgebrochen, der Bürgerkrieg gegen Bashar al-Assad. Und da kämpfen ganz, ganz viele Gruppierungen. Die einen sind säkular, es gibt Kurden, aber es gibt auch die Islamisten, die gegen Assad kämpfen. Und er wird eigentlich dahin geschickt von dem späteren IS-Anführer und von der Al-Qaida, um dort eine neue Gruppierung zu gründen, die Al-Nusra-Front. Und Al-Nusra bündelt eigentlich die Kräfte mehrerer islamistischer Milizen als syrischer Flügel der Al-Qaida, die dann diesen Kampf gegen Assad anführen sollen und islamisieren sollen, um dann auch in Syrien eben ein islamistisches Kalifat zu errichten.
Und Al-Jolani ist dann der Chef.
Genau, also er wurde damit beauftragt, diese Nusra-Front zu gründen und zu leiten. In dieser Zeit bekommt er erstmals auch richtig öffentliche Aufmerksamkeit. Er tritt da in Interviews auf, wie in diesem hier von 2013 gegenüber Al Jazeera. Auffällig ist, er wird da nie von vorne gefilmt und er ist auch in den Aufnahmen, die man von hinten sieht, sieht man, dass er verhüllt ist mit einem Tuch. Und er sagt, er wolle sich und sein Gesicht nicht zeigen, weil er um seine Sicherheit fürchte. Aber er tritt hier mit seinem eigenen Namen auf.
Wenn man ihn so nicht sieht, so von hinten verhüllt, das wirkt irgendwie bedrohlich, also so wie ein richtiger Dschihadistenführer sozusagen.
Ja, genau. Also jetzt Anfang der 2010er Jahre ist er im obersten Machtzirkel dieser Gruppen IS und Al-Qaida, dieses islamistischen Netzwerks, angelangt. Aber das geht nicht lange so weiter. 2016 hält Al-Jolani eine Pressekonferenz ab, wo er vor den Kameras sitzt in Militärjacke und mit einem Turban, flankiert von zwei Männern. Und bei dieser Pressekonferenz bedankt er sich überschwänglich bei Al-Qaida, bei Osama bin Laden, kündigt dann aber an, dass er sich und die Al-Nusra-Front von Al-Qaida lösen werde.
Warum?
Also er sagt, zumindest da, sein Ziel sei es, sich jetzt mehr auf Syrien zu fokussieren, und offensichtlich ist er an diesem globalen und überregionalen Dschihad, den Al-Qaida und auch der Islamische Staat propagieren, nicht mehr interessiert. Er will sich jetzt mit Syrien beschäftigen.
Und was macht er dann?
Er gründet zunächst eine eigene islamistische Organisation, die sich dann mit einigen anderen islamistischen Milizen zu Hayat Tahrir al-Sham zusammenschließt, also zu HTS, dieser Organisation zur Befreiung der Levante.
Die jetzt diesen letzten Angriff gemacht hat.
Genau. Und Al-Jolani übernimmt die Führung dieser Organisation und die HTS übernimmt die Kontrolle, die Herrschaft über diese Provinz Idlib, diese Rebellenhochburg im Nordwesten Syriens.
Aber heißt das, die haben da wirklich auch verwaltet, also eine Art Regierung aufgebaut in dieser Provinz?
Ja, eigentlich schon. Also HTS versucht jetzt irgendwie so diesen Balanceakt zwischen islamistischer Miliz und einer Organisation mit Regierungsverantwortung. Also zumindest nominell gibt es diese sogenannte syrische Heilsregierung in Idlib, die vordergründig zivil verwaltet ist, aber eigentlich liegt die Kontrolle bei HTS. Mhm. Und die Islamisten regieren da mit eiserner Faust. Sie verfolgen politische Gegner, inhaftieren Journalisten. Es gibt Berichte über Folterungen, über Tötungen und so weiter. Mhm. Proteste werden gewaltsam unterdrückt. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine demokratische, autonome Region in Syrien entstanden ist, sondern das ist ein islamistisches Regime. Mhm. Und 2018 stufen die USA HTS als Terrororganisation ein. Auf Mohammed Al-Jolani wird ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Und das ist für ihn natürlich ein Problem.
Wir sind gleich zurück.
Die Digitalbank Radikant bietet dir das ideale Konto fürs Sparen und Reisen. Die besten Wechselkurse, keine Gebühren und ein Zins von bis zu 1%. Und das alles in einer App. Eröffne jetzt dein Konto in wenigen Minuten und erhalte mit dem Code NZZPOD 50 Franken. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter radikant.com/nzz.
Mohammed Al-Jolani und seine HTS sind jetzt in Idlib an der Macht, sind aber von der USA als Terrororganisation eingestuft. Auf Jolani ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jonas, du hast gesagt, das wird für ihn zum Problem. Wie denn genau?
Ja, wenn man offiziell von den USA als Terrororganisation gelistet ist, erschwert das natürlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Verwaltung jetzt hier in Idlib. Es erschwert auch den Zugang zu internationaler Hilfe, auf die die Bevölkerung in diesem Gebiet extrem stark angewiesen ist. Also das sind 2 Millionen Leute, die Hälfte davon sind Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens. Und wenn man die Leute in dieser Ecke oben in Syrien nicht versorgen kann, dann hat jede Regierung ein Problem.
Und Al-Jolani würde dann auch die Legitimität verlieren, wenn es den Leuten schlecht geht. Was macht er dann?
Eben, er ist ja zumindest offiziell nicht die Regierung dort. Es gibt diese syrische Heilsregierung und einzelne Behörden dieser Heilsregierung distanzieren sich explizit von HTS und Al-Jolani. Das heißt, das wird wieder möglich, dass dann internationale Organisationen und NGOs mit diesen Behörden kooperieren und so trotzdem die Hilfe fließen kann. Aber auch Al-Jolani selbst verleiht sich jetzt in dieser Zeit einen moderateren Anstrich. Er gibt zum Beispiel 2022 einem westlichen Journalisten ein Interview und jetzt ist nur schon optisch auffällig, er ist nicht mehr so Bin Laden-Style mit Militärjacke und Turban aufgetreten, sondern er hat einen akkurat getrimmten Bart, nach hinten geschälte Haare und trägt einen schönen Anzug. Und in diesem Interview erklärt er, es gehe ihm nicht darum, einen Krieg gegen den Westen zu führen oder Terroranschläge zu verüben gegen Europäer und Amerikaner. In seinen Gefängnissen gäbe es keine Folter, nur Kriminelle würden eingesperrt. Und auch sonst macht die Öffentlichkeitsarbeit von HTS jetzt einen Wandel durch. Man sieht dann Bilder von Al-Jolani, wie er während Ramadan mit Waisenkindern das Fastenbrechen zelebriert. Er lässt sich fotografieren, wie er auf Anführer von drusischen oder christlichen Gemeinden zugeht und ein Zusammenleben propagiert. Und er schränkt auch die Macht der Moralpolizei in Idlib ein, die vorher patrouilliert ist und die Einhaltung der islamischen Gesetze kontrolliert hat. Und ja, er versucht sich jetzt als weltoffen und als gütiger Regent zu zeigen.
Aber das ist doch ein ziemlicher Wandel, den Al-Jolani da durchmacht. Vom verhüllten Dschihadisten dann zum gemäßigten Politiker.
Ja, es scheint ihm wirklich darum zu gehen, dieses Label der Terrororganisation irgendwie wegzukriegen. Und was jetzt auch auffällig ist im jetzigen Vorstoß, auch hier gibt er sich wieder so betont tolerant. Er hat Nachrichten herausgegeben an seine Kämpfer, wo er sagt, achtet das Kriegsrecht, lässt Gnade walten, schont die Zivilbevölkerung und auch die Minderheiten. Sie sollen sich nicht fürchten vor uns, weil Syrien ist ja dieser Schmelztiegel aller Kulturen und alle haben ihren Platz. Also es ist nicht das, was man von einem Hardcore-Islamisten erwartet.
Das klingt jetzt schon noch gut, aber wissen wir, ob das eine wirkliche Mäßigung von Al-Jolani ist oder vielleicht auch einfach Opportunismus?
Also ich glaube, niemand traut Al-Jolani so wirklich. Es hat in den vergangenen Jahren durchaus Stimmen von westlichen Experten gegeben, die gesagt haben, hey, diese Miliz hat sich verändert. Es ist auch aufgrund des Leids und der humanitären Bedürfnisse in Idlib nötig, dass wir einen pragmatischeren Umgang mit Al-Jolani und HTS pflegen. Aber natürlich gibt es auch die anderen, die sagen, nein, diese Mäßigung ist einfach reiner Opportunismus, um die Macht zu konsolidieren und das Regime zu stärken, dem er vorsteht. Und die trauen dem eigentlich nicht.
Aber ob Opportunismus oder nicht, funktioniert hat Al-Jolanis Strategie ja. Also er hat seine Macht ausgebaut, hat neben Idlib jetzt auch Aleppo erobert. Also ist er jetzt so stark, dass er zumindest in diesen Gebieten Assad besiegen kann?
Ja, das hat aber auch mit mehreren geopolitischen Entwicklungen in der Region und weltweit zu tun. Also in dieser Situation, wo eigentlich alle Verbündeten von Assad mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben, steht Assad geschwächt da. Also einerseits zu seinen wichtigsten Unterstützern gehört die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die in den letzten Monaten im Krieg gegen Israel extrem geschwächt wurde. Dann ist auch Russland ein wichtiger Verbündeter von Assad. Russland hat in den letzten 3 Jahren jetzt schon bald einen eigenen Krieg am Hals, was auch wieder sich auf die Unterstützung ausgewirkt hat. Und natürlich auch Iran als Sponsor der Achse des Widerstands, wo auch der Hisbollah dazugehört. Auch Iran ist unter Druck und Mutmaßlich hat sich Mohammed al-Julani gedacht, jetzt ist mein Moment gekommen.
Und damit ist er jetzt eigentlich endgültig auf die Bühne der Weltöffentlichkeit getreten, wenn man so will.
Ja, also er hat jetzt große Gebiete unter seine Kontrolle gebracht, also nicht nur Aleppo, sondern auch weitere Territorien, auch weiter südlich. Aber man muss schon auch sehen, diese Offensive ist jetzt wenige Tage alt und so richtig stabilisiert hat sich das natürlich noch nicht.
Aber könnte er das denn, diese Region überhaupt stabilisieren?
Das wird sich natürlich zeigen müssen, ich glaube aber eher nicht, weil Syrien ist ja auch bekannt dafür, dass da ganz viele Milizen um diesen syrischen Kuchen streiten, die alle ihre eigenen Interessen haben. Und das haben wir auch jetzt in den vergangenen Tagen gesehen, dass eben auch andere eingestiegen sind, Milizen, die von der Türkei unterstützt sind, kurdische Milizen, die da kämpfen. Und natürlich auch die syrische Armee hat sich jetzt wieder leicht gefangen, hat zum ersten Mal wieder sowas wie eine Verteidigung aufbauen können. Mhm. Also es hängt auch viel davon ab, ob jetzt Bashar al-Assad wieder Unterstützung bekommt.
Aber das heißt doch, Bashar al-Assads Sitz wackelt so stark wie schon lange nicht mehr.
Ja, natürlich. Für ihn ist das ein massiver Rückschlag. Er hat große Gebiete verloren. Er hat Verbündete, die ihm nicht mehr so zu Hilfe eilen, wie sie das auch schon taten oder zu Hilfe eilen können. Ob sich das ändert, wird sich in Zukunft zeigen. Aber ich glaube, so oder so ist die Situation jetzt extrem fragil. Also unabhängig davon, ob Assad stürzt oder nicht, es besteht das große Risiko, dass wir jetzt wieder in eine Situation geraten, wo dieser bislang eingefrorene Krieg wieder ausbricht, wo sich nachher Dutzende Milizen im ganzen Land bekämpfen, entlang verschiedener Fronten, was für Tod, Leid, Zerstörung und möglicherweise auch Flüchtlingswellen sorgen könnte, die dann auch Europa erreichen. Also Syrien stehen schwere Zeiten bevor.
Jonas, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.